Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Abdullah Gül wird Präsident der Türkei. Das Parlament wählte den Vertreter der islamistischen AKP heute Nachmittag. Ein weiterer Chefbeamter hat Probleme mit der Justiz. Ein Solothurner Gericht verurteilte den Direktor des Bundesamts für Energie zu Entschädigungszahlungen. Die Lokführer der Deutschen Bahn verzichten vorderhand auf weitere Streiks und kehren an den Verhandlungstisch zurück. Die SP Schweiz greift den Freisinn an. Die FDP soll einen Bundesratssitz abgeben. Rationierungen im Gesundheitswesen sind Alltag und doch kaum bekannt. Mediziner fordern einen offenen Dialog über ein heikles Thema. Und der Wandel des Klimawandels. Die Verhinderung von Treibhausgasen kostet viel Geld und ist doch nicht wirklich teuer. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Penelope Künis.
Erwartungsgemäß hat das türkische Parlament Außenminister Abdullah Gül zum neuen Präsidenten gewählt. Gül tritt somit die Nachfolge von Präsident Ahmet Sezer an. Der umstrittene 56-jährige Gül ist der erste türkische Präsident aus dem religiösen Lager. Die Armee, die sich als Hüterin eines weltlichen Staates sieht, steht Gül kritisch gegenüber. Gegner werfen Gül vor, er wolle eine Islamisierung der Türkei vorantreiben. Die EU begrüßt die Wahl Güls im Namen des Kommissionspräsidenten Barroso. Damit erhielten die Bemühungen des Landes um die EU-Mitgliedschaft neuen Schub. Im Departement von Verkehrs- und Energieminister Leuenberger ist ein weiterer Bundesamtsdirektor mit der Justiz im Clinch. Walter Steinmann, Chef des Bundesamtes für Energie, muss seinem früheren Arbeitgeber, dem Kanton Solothurn, 100'000 Franken Schadenersatz zahlen. Das hat das solothurnische Verwaltungsgericht entschieden. Der Beitrag von Peter Maurer.
Letzte Woche stand Raymond Krohn, Direktor des Bundesamtes für Zivilluftfahrt in Basel, vor Gericht und wurde wegen Vermögensdelikten als ehemaliger Manager der Baufirma Bati Group verurteilt. Krohn will das Urteil anfechten. Und jetzt wird ein weiterer Bundesamtsdirektor von seiner beruflichen Vergangenheit eingeholt. Walter Steinmann, früher Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit im Kanton Solothurn, heute Chef des Bundesamtes für Energie. Gemäß einem Urteil des solothurnischen Verwaltungsgerichts muss Steinmann wegen Missmanagement als kantonaler Chefbeamter dem Kanton Solothurn 100'000 Franken Schadenersatz bezahlen. Dabei geht es um Darlehensverluste in Millionenhöhe. Walter Steinmann bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und kündigt Berufung an. Im Departement Leuenberger hieß es heute, der Fall Steinmann sei mit dem Fall Krohn nicht vergleichbar. Steinmann sei nicht strafrechtlich verurteilt. Und die Vertrauensfrage stelle sich nicht.
Das Schweizer Gesundheitswesen stößt an Grenzen. Häufig würden aus Kostengründen für Patientinnen und Patienten nützliche Eingriffe nicht durchgeführt, hält die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften in einem Bericht fest. So hätten in einer Studie 2 von 3 Ärzten angegeben, aus Kostengründen auf Eingriffe verzichtet zu haben. Die Akademie fordert nun, dass solche Rationierungen offen diskutiert werden. Für Bildung und Forschung soll der Bund in den kommenden 4 Jahren insgesamt 21,5 Milliarden Franken ausgeben. Das fordert die vorberatende Kommission des Nationalrates. Sie folgt damit der Linie des Ständerates, der den Kredit bereits bewilligt hatte. Einzig bei den Fachhochschulen möchte die Nationalrätliche Kommission 300 Millionen Franken mehr ausgeben. Der endgültige Entscheid dürfte in der Herbstsession fallen. Die Kantone fordern vom Bund mehr Geld für den Hochwasserschutz. Wenn der Bund bereit sei, im kommenden Jahr 200 Millionen Franken mehr auszugeben, wären auch die Kantone bereit, ihre Mittel aufzustocken. Bisher steuerte der Bund 147 Millionen Franken bei. Die Entwicklungsorganisation Gebana bringt zusammen mit der Migrol einen neuen ökologischen Treibstoff auf den Markt. Der Treibstoff wird aus ökologisch angebauten und fair gehandelten Sojabohnen aus Brasilien gewonnen. Gemäß Gebana verursacht der Ökotreibstoff im Vergleich zu Diesel um 70% weniger Treibhausgase. Die Anwohner des Flugplatzes im waadtländischen Bayern können etwas aufatmen. Das Departement von Bundesrat Schmid ist bereit, die Anzahl der Flugbewegungen mit Kampfjets ab und nach Bayern um fast 3'000 auf 11'000 zu reduzieren. Am Freitag will das VBS detailliert informieren. Das VBS sah sich zur Überprüfung der Flugbewegungen gezwungen, da sich Anwohner mit über 200 Einsprachen gegen den zivilen Ausbau des Flugplatzes wehrten. Bei der Deutschen Bahn ist ein weiterer Streik abgewendet. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die Sozialpartner geeinigt. Jetzt wollen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften wieder zusammensetzen und bis zum 30. September einen Arbeitsvertrag aushandeln. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Es war eine Einigung in letzter Minute und eine Mammutaufgabe, die zerstrittenen Sozialpartner überhaupt wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Jetzt aber ist der Durchbruch da. Die Deutsche Bahn bewilligt den Lokführern einen eigenen Tarifvertrag und die Lokführergewerkschaft verzichtet im Gegenzug darauf, auch das Fahrpersonal darin aufzunehmen. Das ist der erste Schritt. Danach aber kommt der zweite und auch der wird schwierig. Künftig sollen nämlich für alle Lokführer bei der Deutschen Bahn die gleichen Regeln gelten. Das bedeutet, dass nun die drei Bahngewerkschaften in diesem Punkt nicht mehr gegeneinander, sondern gemeinsam marschieren sollen. Ob das bis zum 30. September gelingt, ist völlig offen. Die Lokführergewerkschaft beharrt nämlich darauf, dass die Bahn die Löhne bis zu 30% erhöht. Die beiden anderen Gewerkschaften haben sich bisher mit 4,5% mehr begnügt. Damit sind die Konflikte programmiert. Doch bis zum 30. September wird immerhin nicht mehr gestreikt.
Griechenland bekommt im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände noch mehr ausländische Hilfe. 10 EU-Länder hätten angekündigt, zusätzliche Helikopter und Flugzeuge sowie Feuerwehrleute nach Griechenland zu schicken, teilte die EU-Kommission mit. In den Bränden sind in den vergangenen 5 Tagen 64 Menschen ums Leben gekommen. Landesweit sollen 110 Dörfer vollständig oder teilweise zerstört worden sein. Tausende Menschen wurden obdachlos. Nach Schätzungen der EU verbrannte in diesem Sommer in Griechenland eine Fläche von der Größe Luxemburgs. Bei Gefechten in der irakischen Pilgerstadt Kerbala sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Sicherheitskräfte bekämpften sich Polizisten und bewaffnete Anhänger des radikalen Predigers al-Sadr. Die Polizei verhängte daraufhin eine Ausgangssperre und forderte die Pilger auf, die Stadt zu verlassen. Zurzeit halten sich mehrere hunderttausend schiitische Gläubige zu einem religiösen Fest in der Stadt auf. Einer der bedeutendsten spanischen Schriftsteller der Gegenwart, Francisco Umbral, ist tot. Der Autor erlag 72-jährig nach längerer Krankheit einem Herz- und Atemstillstand, wie die Zeitung El Mundo mitteilt. Umbral veröffentlichte über 100 Bücher und schrieb tausende von Zeitungskolumnen. Er erhielt fast alle bedeutenden Auszeichnungen seines Landes.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio Tiris 1. Die weiteren Themen. Kein Gottesstaat und kein Armeeputsch. Nach der türkischen Präsidentenwahl müssen Islamisten und Generäle ihre Rechnung mit der EU machen. Die SP hat einen Plan, aber keinen geheimen. Sie lässt Blocher Blocher sein und belagert den Freisinn. Querkopf mit ehrgeizigen Plänen. Auch Giuliano Bignasca bedrängt mit seiner Lega die angeschlagene Tessiner FDP. Wenn Buchhalter am Krankenbett stehen, wird vor allem die Kasse gesund. Mediziner wehren sich gegen Rationierungen in Spitälern. Nicht alles, was viel kostet, ist teuer. Oder warum die Rettung des Klimas trotz hoher Ausgaben günstig ist. Und Störgeräusche bei der Herrenwahl. Gabriele Pauli macht mobil gegen die Männerbastion in der bayerischen CSU. Das Dossier im Echo der Zeit. Der neue türkische Staatspräsident heißt Abdullah Gül. Er hat die Wahl heute erwartungsgemäß beim dritten Anlauf geschafft. Wenn Güls Wahl als solche keine Überraschung ist, bleibt in der Türkei doch die Befürchtung, sie könnte in der Zukunft für Überraschungen sorgen. Konkret, Gül könnte als Vertreter des politischen Islams versucht sein, die Türkei in einen Gottesstaat zu verwandeln. Unser Korrespondent Werner van Gent kennt Gül persönlich, er hat ihn mehrfach getroffen. Ich fragte van Gent, wie er Gül charakterisieren würde.
Abdullah Gül ist wirklich ein gemäßigter Politiker, er ist ein sehr vernünftiger Mensch. Er hat natürlich seine politischen Wurzeln im politischen Islam, aber auf mich hat er nie den Eindruck hinterlassen, dass er wirklich für die Einrichtung eines Gottesstaates in der Türkei wäre. Er hat immer gesagt, wir wollen die Demokratie weiterführen, weil wir letztendlich von der Demokratie profitieren, und er hat auch immer als Parlamentarier schon die Verhältnisse in der Türkei sehr scharf kritisiert, weil er gesagt hat, so können wir kein europäisches Land werden.
Das klingt jetzt alles sehr optimistisch. Dennoch gibt es zahlreiche Beobachter in der Türkei, die Gül für einen Wolf im Schafspelz halten. Sind deren Befürchtungen wirklich völlig aus der Luft gegriffen?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt Gül als Person beschrieben. Es gibt natürlich hinter Gül eine ganze politische Kraft, und diese Kraft ist zum ersten Mal wirklich an die Macht gekommen. Und es ist nicht sicher, wie unabhängig sich Gül in diesem Umfeld bewegen kann. Man wird das sehr schnell sehen, man wird sehen, wie er bei bestimmten kritischen Entscheidungen sich verhalten wird, zum Beispiel bei der Ernennung von hohen Beamten, von Richtern, auch von Rektoren im Erziehungswesen. Ich habe persönlich nicht das Gefühl, dass er einen Gottesstaat errichten will, weil er genau weiß, dass das gar nicht geht, weil die Türkei ist längst im Westen integriert und es gibt keine Alternative zur Europäischen Union für die Türkei.
Bleiben wir doch beim Stichwort Ernennungen. Das ist eines der Machtinstrumente, die Gül in die Hände kriegt. Er wird als Präsident auch Oberbefehlshaber der Armee sein, könnte also auch hier mit Ernennungen für Veränderungen sorgen. Ist das möglich? Ist das denkbar?
Das ist denkbar. Und das ist natürlich genau das, was insbesondere die Armee befürchtet. Immer Ende August werden die neuen Namen bekannt gegeben. In der Vergangenheit war das eigentlich immer so, dass die Armee selber gesagt hat, wir werden jetzt diese und diese und diese Person als Kommandanten bezeichnen. Es ist nur einmal passiert, dass der Staatspräsident Nein gesagt hat. Das war Turgut Özal Ende der 80er Jahre. Und die Armee hat natürlich jetzt große Angst davor, dass Abdullah Gül das noch einmal wiederholen könnte, weil dann würde das ganze Schloss der mächtigen Armee zusammenbrechen.
Sie sagten vorhin, die Türkei sei in Europa schon viel zu fest integriert, als dass eine Islamisierung heute überhaupt noch denkbar sein könnte. Daraus könnte ich ableiten, dass auch die Armee nicht ernsthaft an einen möglichen Putsch gegen Gül denkt.
Ich denke, momentan denkt niemand ernsthaft an einen Putsch. Die Armee in der Türkei hat zwar schon viermal in die Politik interveniert, aber sie hat nie gegen die Mehrheit der Bevölkerung in die Politik interveniert.
Güls Partei, die in der Türkei auch an der Regierung ist, will ja demonstrieren, dass Demokratie und Islam kein Widerspruch sind. Wie wird dieses Signal in der restlichen islamischen Welt aufgenommen?
Das ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges, denn in der islamischen Welt hat man die Türkei ein klein wenig misstraut. Und das geht auf die Gründung der Republik Türkei zurück, als das Kalifat, also die Führung der islamischen Welt, abgeschafft wurde und ein Großteil der islamischen Welt plötzlich ohne Führung dastand. Das war Kemal Atatürk. Er hat gesagt, die Macht der Religion wird abgeschafft, ab jetzt gilt die Macht der Politik. Dies hat eine enorme Schockwelle ausgelöst in der islamischen Welt, und jetzt will man eigentlich etwas gut machen. Man will zeigen, dass die Entwicklungen in der Türkei nicht weg vom Islam sind, dass diese Entwicklungen aber auch eine Demokratisierung ermöglichen, und das ist genau das, was sonst in der islamischen Welt nicht vorgespielt worden ist.
Das war unser Korrespondent Werner van Gent. Dass SP und Grüne Christoph Blocher nicht in den Bundesrat wählten und ihn darum auch nicht wiederwählen wollen, ist nicht wirklich neu. Dennoch redete die SVP gestern von einem Geheimplan der Linken, Blocher abzuwählen. Heute nun trommelte die SP die Medienleute zusammen und natürlich erwarteten alle die Retourkutsche. Fehlanzeige. Blocher war für die SP kein Thema. Sie griff die Freisinnigen an und forderte sie auf, einen Bundesratssitz abzugeben. Pascal Krauthammer.
Von einer Verschwörung, einem Geheimplan zur Abwahl von Bundesrat Blocher, sprach gestern SVP-Parteipräsident Ueli Maurer. Dazu sagte heute Ursula Wyss, die Präsidentin der SP-Fraktion:
Es gibt keinen solchen Plan.
Es gebe keine geheimen Kontakte zur CVP und zur FDP, um die Abwahl von Bundesrat Blocher vorzubereiten. Und dass die SP, wie bereits vor 4 Jahren Christoph Blocher, nicht wählen werde, sei wahrlich alter Kaffee. Mit dieser kurzen und klaren Aussage haben die Sozialdemokraten die SVP-Strategen ausgebremst, welche die Parlamentswahl nur allzu gerne als vorgezogene Blocherwahl hochstilisieren möchten. Die SP weiss, Bundesrat Blocher immer und immer wieder zum Thema zu machen, nützt am Ende der SVP am meisten. Doch auch die Sozialdemokraten sind sich bewusst, dass es sich 2 Monate vor den Parlamentswahlen lohnt, die publikumswirksamen Bundesratswahlen hochzukochen. Gleich wie die SVP hoffen sie so, ihre Wählerschaft mobilisieren zu können. In all den letzten Monaten war es den Sozialdemokraten mit ihrem Wahl- bzw. Themenkatalog nämlich nicht gelungen, den Wähleranteil zu vergrößern. Im Gegenteil, die SP erleidet bei Umfragen Verluste. Es fehlt der SP offensichtlich an Biss. Unter anderem wohl deshalb formulierte heute die SP-Fraktionschefin einen Seitenhieb in Richtung FDP.
Die FDP ist heute mit ihrem Wähleranteil mit 2 Bundesräten übervertreten und müsste insbesondere dort der FDP einen Sitz wegnehmen und den außerhalb dieser SVP-FDP-Blocks verteilen.
Doch viel mehr als diese Aussage zur FDP-Vertretung im Bundesrat war Ursula Wyss nicht zu entlocken, vielleicht deshalb, weil außer der schlagzeilenträchtigen Forderung noch wenig zu Ende gedacht wurde. Die Frage, wie man den Rechtsblock im Bundesrat denn sprengen wolle, konnten die SP-Vertreter auf jeden Fall nicht beantworten, genauso wenig wie die Frage, wer denn allenfalls den frei werdenden FDP-Sitz bekommen solle. Die SP selber, die Grünen oder die CVP, wie schon früher SP-Parteipräsident Hans-Jürg Fehr meinte. CVP-Präsident Christoph Daberle auf jeden Fall lässt ausrichten, dass seine Partei sehr wohl auf einen 2. Bundesratssitz schiele. Er wolle über eine allfällige Abwahl eines FDP-Bundesrates aber erst nach dem 21. Oktober sprechen, sagte er. Diese Vorsicht hat ihren Grund. Immerhin wird CVP-Bundesrätin Doris Leuthard erst am Schluss gewählt, also erst nach den beiden FDP-Bundesräten. Auf die orchestrierte Abwahl eines FDP-Bundesrates könnte also für die CVP die Retourkutsche folgen. Die Abwahl eines FDP-Bundesrates ist daher keine beschlossene Sache, wie es sich die SP wünschen würde, auch wenn die FDP am 21. Oktober weiter Wählerprozente verlieren sollte. Vor diesem Hintergrund gibt sich denn auch Gabi Huber, die Vizepräsidentin der FDP Schweiz, unbesorgt ob der heutigen SP-Ankündigung. Auf die Frage, wie der Bundesrat neu zusammengesetzt sein werde, prophezeit sie:
In der nächsten Legislatur wird sich der Bundesrat genau gleich zusammensetzen wie in der zu Ende gehenden Legislatur,
sagt und hofft wohl auch die FDP-Vizepräsidentin.
Pascal Krauthammer berichtete. Die eidgenössischen Wahlen sind heute Abend auch Thema in der Sendung Doppelpunkt auf Schweizer Radio DRS1. Vertreter der 4 Bundesratsparteien und der Grünen diskutieren über Ausländerpolitik. Die Sendung kommt ab 20 Uhr live aus der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern. Die Veranstaltung ist öffentlich. Er wettert über die Schwarzen in der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Er ruft dazu auf, Radaranlagen der Polizei zu demolieren und erschießt nach einem Wahlerfolg mit dem Gewehr in die Luft. Dieses Sündenregister steht für einen Berufsprovokateur, den Tessiner Giuliano Bignasca, Galionsfigur und Präsident der Lega dei Ticinesi. Und das auf Lebenszeit. Bignascas Aktionen zielen immer auf 1, Stimmenfang, Popularität also. Und die ist ihm im Tessin sicher. Darum wohl fühlt er sich jetzt stark genug, die ramponierte FDP herauszufordern. Bei den Nationalratswahlen will er ihr einen Sitz abjagen. Alexander Grass.
1000-mal schon ist der Niedergang der Lega dei Ticinesi beschrieben worden. Bis zu den kantonalen Wahlen am 1. April. Da war die Story eine andere. Lega-Präsident Giuliano Bignasca schoss mit einem Sturmgewehr in die Luft. 14 Wählerprozent, die Sensation war perfekt. Berührt sei er, bewegt, verwirrt, wie betäubt. Das sagte Lega-Staatsrat Marco Boradori zum unerwarteten Wahlsieg. Oskar Mazzoleni leitet das Observatorium für Politik in Bellinzona.
Sicuramente c'è stata la capacità trainante del candidato Borradori.
Die Wahllokomotive Marco Borradori sei entscheidend gewesen, analysiert er den Erfolg. Borradori sei seit Jahren der beliebteste Politiker in der Tessiner Regierung. Und zugleich habe es die Lega verstanden, Kapital zu schlagen aus ihren jahrelangen Kampagnen zum Europathema und über die Ausländerfrage. Ob die Lega bei den nationalen Wahlen noch einmal einen Exploit schafft, Staatsrat Borradori kandidiert nicht für ein nationales Amt. Aber was der Lega weiterhin hilft, das ist die schwache und zerstrittene Konkurrenz bei SVP und FDP. Bruno Giussani ist Mitautor eines Buches über die Gründung der Lega 1991. Die Lega sei am Anfang die neue Protestpartei gewesen im Tessin. Sie habe die frisch erwachte Opposition gegen die alten Parteien verkörpert, sagt Giussani. Parteien, die Organisationen im Dienst von Clans und Vetternwirtschaft geworden seien. Und Giussani erinnert sich, wie die Lega die Blockade des Damms von Melide androhte. Es ging gegen Treibstoffzollerhöhungen, der Rücktritt der Kantonsregierung wurde gefordert, ein striktes Bankgeheimnis und der Verzicht auf den EWR-Beitritt. Krawallpolizei war bereit, Flavio Maspoli und Giuliano Bignasca blockierten mit einem Modellauto den Damm von Melide im Swiss Miniature. Die Polizei hatte die Blamage und die Lega die Schlagzeilen. Mit der Wahl der Lega in die Kantonsregierung begann ein Doppelspiel als Regierungspartei und als Oppositionsbewegung. Skandale prägten den Weg der Lega und auch das Drama des verstorbenen Flavio Maspoli. Giussanis Bilanz? Mit ihrer Sonntagszeitung Mattino della Domenica stelle die Lega politische Gegner an den Pranger und beleidige sie. Man habe sich daran gewohnt im Tessin. Der Mattino habe anfänglich neue Themen gesetzt und innovative Ideen präsentiert, was heute bleibe. Das sei der Niedergang des politischen Stils. In der bisher einzigen Pressekonferenz der Parteigeschichte erläuterten Lega-Vertreter im März das Lega-Wahlprogramm. Giuliano Bignasca, Lega-Präsident auf Lebenszeit. In sozialen Fragen stimme die Lega mit der Sozialdemokratie, bei Steuersenkungen mit dem Wirtschaftsfreisinn. Und beim Thema Arbeit trommelt die Lega gegen Grenzöffnung und Billigkonkurrenz. Fabio Badasci ist Gemeindepräsident im Verzaskatal. Die größte Gefahr sei die Konkurrenz aus der Lombardei. Das Lohnniveau im Tessin könne empfindlich absinken, wenn den einheimischen Firmen und den einheimischen Produkten nicht Vorrang gegeben werde. Sozialstaat und Arbeit sind Stichworte im Lega-Wahlkampf. Dazu kommt ein drittes: Sicherheit. Die ehemalige Jugendrichterin Silvia Torricelli.
I Romani non hanno più difeso i loro confini e le invasioni barbariche sono arrivate.
Als die Römer ihre Reichsgrenzen nicht mehr verteidigt hätten, da seien die Barbaren bis in die Po-Ebene gelangt. Und genauso stehe die Schweiz heute vor einer Art Barbareninvasion. Es gehe um Kriminalität und um Arbeit. Man müsse die Arbeit den Tessinern sichern und mit mehr Inspektoren Schwarzarbeiter fernhalten. So redet die Lega heute und das ist Teil ihres Wesens. Die Lega dei Ticinesi besteht eben aus zwei Parteien. Hier die aggressive Bignasca-Lega, dort die Borradori-Regierungspartei. Und die Partei der kreativen Provokation, die gibt es nicht mehr.
Das war ein Bericht von Alexander Krass im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Wie man das Klima mit viel Geld günstig retten kann. Und im Dossier der Pauli-Faktor. Die Fürther Landrätin versucht nochmals, die CSU aufzumischen. Zuerst aber Gesundheitspolitik in der Schweiz. Wer Spitalpflege braucht, hofft natürlich auf Besserung, auf schnelle Besserung und sogar darauf, dass nichts unversucht bleibe, was für Besserung sorgen könnte. Die Realität aber hat mit diesem Wunsch oft wenig zu tun. Im medizinischen Alltag verzichtet man oft auf Eingriffe, die hilfreich sein könnten, aus Kostengründen. Mit anderen Worten, das Gesundheitsangebot wird rationiert. Aber darüber gesprochen wird selten. Nach wie vor läuft vieles verdeckt ab. Medizinwissenschaftler fordern jetzt einen offenen Dialog. Katharina Boxler.
Gespart wird vor allem dort, wo wenig Gegenwehr zu erwarten ist. Bei den Alten, den psychisch und den chronisch kranken Patientinnen und Patienten. Diese verdeckte Rationierung habe System, sagt Peter Sutter, Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Ein System, das nie beschlossen wurde, sich einfach eingespielt habe und für das sich folglich niemand verantwortlich fühle. Statt verdeckter Rationierung nach dem Prinzip des geringsten Widerstands fordert die Medizinische Akademie jetzt eine offene Diskussion.
Es geht natürlich in erster Linie darum, dass der Zugang für alle zu einem guten Gesundheitssystem bewahrt werden kann, aber gleichzeitig, dass die Kriterien, was es eben ist, dieses gute medizinische System, dass diese offen diskutiert und festgelegt werden.
Thomas Zeltner, Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, teilt diese Ansicht. Auch er spricht von Rationierung und benutzt damit ein Wort, das in Verwaltung und Politik lange tabu war.
Es gibt in der Tat in der Schweiz eine versteckte Rationierung in einigen Bereichen und es ist ein Thema, das Zug um Zug immer wieder thematisiert werden muss. Ich glaube allerdings nicht, dass es das größte der Probleme in der schweizerischen Gesundheitspolitik ist.
Thomas Zeltner sieht bei der Rationalisierung den größeren Handlungsbedarf. Während Rationierung die Kürzung nützlicher Leistungen bedeutet, steht bei der Rationalisierung die Kosten-Nutzen-Analyse im Zentrum. So geht es etwa darum, Leerläufe zu vermeiden, unwirksame Therapien zu verhindern oder unter zwei gleich guten Medikamenten das billigere zu wählen. Die Grenzen sind fließend. Rationalisierung mache Rationierung unnötig, argumentieren also die einen, man komme um Rationierung nicht herum, konnten die anderen. Ein Disput, der in der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK immer wieder aufflackere. Diese Lähme und wohl auch der Grund sei, weshalb man das Problem der versteckten Rationierung nie offensiv angegangen sei, meint GDK-Sekretär Franz Wies.
Also, dass es eine heiße Kartoffel ist, ist klar. Aber diese Meinungsverschiedenheiten haben mit dazu beigetragen, dass die Diskussion nicht immer ganz einfach war.
Zwei Drittel der Allgemeinmediziner und Internistinnen gaben in einer Befragung an, sie hätten bereits einmal aus Kostengründen auf eine nützliche Behandlung verzichtet. Gespart wird in erster Linie beim Pflegepersonal, während die Kosten für teure medizinische Hightech-Apparate ungebremst weiter steigen. Der Präsident der Akademie der medizinischen Wissenschaften, Peter Sutter, fordert deshalb eine Debatte, und zwar eine öffentliche. In einer demokratischen Auseinandersetzung sollen sich Gesellschaft, Gesundheitsfachleute und Politiker darauf einigen, was zwar wünschbar, aber nicht machbar ist. Politiker und Ethik, nicht allen dürfte es gefallen. Bei Toni Bortoluzzi landet Peter Sutter mit dieser Aufforderung jedenfalls nicht. Der SVP-Nationalrat und Gesundheitspolitiker in der Parlamentarischen Gesundheitskommission wagt sich nicht in derart heikles ethisches Terrain.
Ja, ich halte diesen Vorschlag für völlig verfehlt. Und wenn die Ärzte versuchen nun den Ball der Politik zuzuschieben, dann müsste ich sagen, sie wollen damit die Verantwortung loswerden. Aber diesen Entscheid müssen die Fachpersonen fällen und kann nicht die Politik fällen.
Da ist Ruth Baumann-Hölzle anderer Meinung. Die Medizinethikerin hält es für absolut unhaltbar, dass Ärzte sozusagen am Krankenbett darüber entscheiden müssten, ob einem Patienten aus Kostengründen eine nützliche Leistung vorenthalten wird. Was jetzt im Versteckten passiere, müsse ans Licht. Es brauche eine transparente Diskussion über Geldströme, Interessenskonflikte und moralische Anliegen, auch die der Parlamentarier.
Nur sehr viele Politiker und Politikerinnen sind eben wiederum selber sehr stark eingebunden mit Eigeninteressen und verflochten eben gerade mit dem Gesundheitswesen und vor allem dort mit den Anbietern. Von daher haben wir in Bern zum Beispiel das Lobbying der Pharmaindustrie ist eines der stärksten überhaupt.
Die ethisch wünschbare Transparenz läuft also Gefahr, an der Intransparenz des Systems zu scheitern. Denn zu viele verdienen zu viel am Gesundheitswesen. Auch viele Ärzte. Das Anreizsystem gibt ihnen recht. Der Wettbewerb im Gesundheitswesen belohnt jene, die teure Behandlungen an die Patientin bzw. an den Patienten bringen. In der Regel sind das Therapien mit kostenintensiven Medikamenten und Spitzengeräten. Das Nachsehen haben dann jene, die keine Apparate, sondern Pflege brauchen. Und das sind eben die Alten, die psychisch und die chronisch kranken Patientinnen und Patienten.
Dass der Klimawandel uns teuer zu stehen kommt, ist mehrfach vorgerechnet worden. Im Stern-Bericht der britischen Regierung vor einem Jahr etwa oder erst kürzlich in Studien des Departements Leuenberger. Allerdings auch die Verhinderung des Klimawandels wird teuer. Will man die Emission von Treibhausgasen nur mal stabilisieren, also noch nicht mal abbauen, würde das in den nächsten 25 Jahren weltweit rund 250 Milliarden Franken kosten. So kalkuliert das UNO-Sekretariat für die Klimakonvention. Und dessen Chef Ivo de Boer erklärt, dass das eigentlich ein gutes Geschäft sei. Markus Mucklin.
Es wird nicht die letzte Studie sein, die uns vorrechnet, wie teuer uns der Klimaschutz zu stehen kommt. Doch die Studie des Sekretariats für die UNO-Klimakonvention hat offiziellen Charakter in den Verhandlungen für eine neue Klimapolitik. Sollen die Treibhausgasemissionen in gut 20 Jahren nicht höher sein als heute, kostete das die Weltgemeinschaft jährlich rund 250 Milliarden Franken, schätzen die Autoren. Nur auf den ersten Blick sei das viel, relativiert der Chef des Sekretariats für die Klimakonvention, Ivo de Boer.
The additional estimated amount of investment and financial flows needed in 2030, so in the build-up to 2030, to address climate change, is large compared with the funding currently available under the Convention and the Kyoto Protocol.
Die zusätzlichen Finanzmittel, die es 2030 für eine klimafreundliche Entwicklung brauche, sei groß im Vergleich zu dem, was jetzt ausgegeben werde. Doch die Investitionen seien gering, wenn man sie mit dem wirtschaftlichen Wachstum und mit den gesamten Investitionen im Energiesektor vergleiche. Denn die gesamten Investitionen für den weltweit schnell ansteigenden Energiebedarf machen ein Mehrfaches aus. Die Klimaauflagen würden nur zu einem kleinen Aufpreis führen von 1 bis maximal 2% der gesamten Energieinvestitionen. Allerdings müsse schnell gehandelt werden, betonte Ivo de Boer. Denn Energieinvestitionen sind sehr langfristig angelegt. Es entscheide sich schon in den nächsten Jahren, ob der Anstieg der Treibhausgasemissionen in 20 Jahren stabilisiert werden könne. Am vordringlichsten wären Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz für treibstoffarme Autos oder für die Gebäudeisolation. An zweiter Stelle erwähnt der Bericht die Förderung der erneuerbaren Energien wie Wasserkraft oder Solarenergie. Und ganz besonders in Entwicklungsländern lohnten sich die Investitionen.
Through less than 50% of the investment happening in developing countries, you can achieve almost 70% of the result in those same countries because it's cost effective.
Wenn nur knapp die Hälfte aller klimaschonenden Investitionen in Entwicklungsländern getätigt würden, ließe sich damit fast 70% der weltweiten Emissionsreduktionen erzielen. Doch die Entwicklungsländer, insbesondere die Ärmsten, könnten nicht alleine für diese Investitionen aufkommen, sie seien auf Hilfe angewiesen. Immerhin geschehe schon viel, räumte Ivo de Boer vom Klimakonventionssekretariat ein.
It's estimated that CDM project activities in the pipeline in 2006 generated an investment of about 25 billion US dollars going to renewable energy.
Für die im letzten Jahr laufenden Projekte für saubere Energien seien 25 Milliarden Dollar aufgebracht worden. Davon 90% seien für erneuerbare Energien und für die Steigerung der Energieeffizienz aufgewendet worden. Das zeige, wie attraktiv solche Projekte seien. Es müssten aber Anreize geschaffen werden, um die Investitionen der Wirtschaft in diese richtigen Bahnen zu lenken, appelliert die UNO-Studie an die Staatengemeinschaft.
Markus Mucklin. Es ist 18.35 Uhr, Zeit fürs Echo-Dossier. 14 Jahre lang war Ministerpräsident Edmund Stoiber der starke Mann Bayerns. In jüngster Zeit aber ist er an Statur eher geschrumpft. Auf dem nationalen Parkett wie zu Hause im Freistaat wurde Stoiber zum Auslaufmodell. Er hat seinen Teil zum eigenen Niedergang beigetragen, aber völlig aus dem Tritt gebracht hat ihn die Fürther Landrätin Gabriele Pauli, die offen Stoibers Abgang forderte und mehr Basisdemokratie in der CSU. Für die Nachfolge auf dem Parteithron preist sie sich gleich selbst an, hat aber kaum Chancen, Ende September gewählt zu werden. Dennoch tourt sie unermüdlich durchs Land und hofft auf einen erneuten Pauli-Effekt. Sola Hürzeler hat sie beobachtet.
In Straubing ist Gäuboden fest und wer es nicht weiß, merkt es spätestens im Zug. Bei jedem Halt ab Freising steigen Burschen in Lederhosen und junge Frauen im Dirndl ein, in der Hand die obligatorische Flasche Bier. Die Stimmung ist blendend und die Bayern erklären der Fremden bereitwillig, was sie denn nach Straubing zieht.
Was das Spezielle an Straubing ist? Ja, dass es einfach ein großes Volksfest ist und dass es ein richtig zünftiges Volksfest ist. Also nicht so wie das Oktoberfest, wo jeder preisig geht, sondern in Straubing sind halt die echten Bayern noch da.
Wir wollen heute mal Gaudi machen.
Hunderttausende drängen jedes Jahr im August auf den Straubinger Festplatz. Es gibt Bierzelte, Bahnen, Musik, eben alles, was eine richtige Gaudi ausmacht. Natürlich wird auch politisiert, obwohl zum Nennwert, meint ein Besucher, solle man die Politikerreden auf so einem Fest nicht unbedingt nehmen.
Ja, ich glaube, was die auf die Volksfeste reden, das ist eh immer so, ich weiß nicht, ob das so interessant ist, ja, eher Stimmungsmache und so. Also ich weiß nicht, ob das so ernst zu nehmen ist.
Gabriele Pauli sieht das natürlich anders. Für sie ist das Gäubodenfest ideal, um Leute zu treffen, direkt an der Basis zu werben für die Erneuerung der CSU. Dabei ist Straubing für die Politikerin aus Franken sozusagen feindliches Gebiet, denn Niederbayern ist das Stammland ihres Konkurrenten, des bayerischen Wirtschaftsministers Erwin Huber. Doch das schert die Fürther Landrätin wenig. Lächelnd geht sie durch die Menge, nickt mal hier, mal dort und beantwortet Fragen. Ja, sagt Gabriele Pauli, sie habe lange gezögert, für den Parteivorsitz in der CSU zu kandidieren. Denn ihr gehe es nicht um die Macht, sondern um mehr innerparteiliche Demokratie. Aber dann, als sich mit Erwin Huber und Bundeslandwirtschaftsminister Horst Seehofer doch wieder nur altbekannte Männer beworben hätten, da habe sie handeln müssen.
Ich wollte diesen Schwung, der da war bei den Menschen in der Partei und auch außerhalb hier in Bayern, den wollte ich einfach nicht jetzt versanden lassen. Und nachdem es kein anderer Kandidat gemacht hat, diese Umschwung-Euphorie aufzugreifen, habe ich mich jetzt dann doch dazu entschlossen, selber anzutreten.
Für die CSU-Oberen ist Paulis Kandidatur die schiere Provokation. Sie hatten damit gerechnet, dass die Rebellin nach den turbulenten Monaten nun Ruhe gebe, auch deshalb, weil sie eine ihrer zentralen Forderungen bereits durchgesetzt hatte. Erstmals in der Geschichte der CSU wird im September nämlich Stoibers Nachfolger von der Delegiertenversammlung nominiert und nicht wie früher von der Landtagsfraktion. Toll, findet das Gabriele Pauli, aber sie will mehr. Am liebsten ein modernes Programm. Vor allem in der Familienpolitik sieht die Fürther Landrätin dringenden Anpassungsbedarf.
Die CSU hängt immer noch sehr daran zu sagen, die Ehe ist sozusagen die höchste Form des Zusammenlebens. Aber es sind inzwischen doch sehr viele getrennt Lebende in der Bundesrepublik. Und die haben spezielle Probleme, auch gerade was die Kindererziehung angeht. Und hierauf muss die CSU auch eine Antwort finden. Und zwar nicht nur in einem Nebensatz, dass es diese Alleinerziehenden auch gibt. Und da denke ich eben auch, sollte die Lebenswirklichkeit auch mancher Politiker in die Programme Eingang finden. Denn so nehmen es einem doch die Leute nicht mehr ab, wenn man da schöne Sätze reinschreibt und selbst ganz anders lebt.
Tatsächlich trifft Gabriele Pauli hier einen wunden Punkt. Nichts hat die bayerische Volksseele in den letzten Monaten derart aufgewühlt wie das außereheliche Kind von Paulis Mitkonkurrent Horst Seehofer. Aber die CSU-Politikerin spricht auch aus eigener Erfahrung. Sie hat ihren Sohn zeitweise allein aufgezogen und ist zweimal geschieden. Gerade in den konservativen Gegenden Bayerns wird ihr das angekreidet. Überhaupt fehlt es ihr nicht an Gegnern. Am Aschermittwoch wurde sie von Stoiber-Anhängern gnadenlos ausgepfiffen. Und als die attraktive 50-Jährige später für eine Glanzpostille in schwarzen Latexhandschuhen posierte, da verstörte sie selbst ihre Fans. Kein Problem, behauptet Gabriele Pauli. Sie sei auf dem richtigen Weg und mit sich selbst im Reinen.
Ich kann auch zu diesen Fotos stehen, weil sie mir damals wirklich Spaß gemacht haben. Es war der einzige Grund, die auch zu machen. Und da ist auch gar nichts Befremdliches dabei. Und ich möchte zu meinen Worten stehen können, weil ich sie immer nicht daran orientiere, was jetzt gerade Umfragen verlangen oder die Leute gerne hören, sondern weil ich davon überzeugt bin. Und wenn ich bei dieser Linie bleibe, dann verfalle ich nicht in diese Standardfloskeln und in diese Worthülsen.
Und dann ist es soweit. Gabriele Pauli geht ins Zelt, aufs Podium, zu dem sie die örtliche Presse eingeladen hat. Hunderte von Menschen wollen sie sehen, diese Frau, die Stäube gestürzt hat und so viel hermacht, wie viele anerkennend finden. Viel mehr als vorher im Gespräch sagt sie nicht, doch nach einer halben Stunde hat sie ihr Publikum in der Tasche. Der Applaus ist herzlich und die Begeisterung groß.
Ihre offene Art, Ihre Meinung, wie sie zu den Themen steht, wie sie anspricht, das überzeugt mich schon, ja.
Das hat mir gefallen. Sie hat sich getraut und das finde ich gut.
Sie hat eine sehr positive Ausstrahlung. Sie ist eine sehr intelligente Frau, sehr menschlich. Sie schleimt nicht herum.
Kein Zweifel, Gabriele Pauli kommt bei der Bevölkerung gut an. Und wenn die entscheiden könnte, wer künftig die CSU führt, hätte die 50-Jährige gemäß Umfragen vielleicht sogar eine reelle Chance. Denn anders als Seehofer und Huber steht sie für jenen Aufbruch, den viele Bayern nach 14 Jahren Stoiber für dringend nötig halten.
Es muss eine Erneuerung der CSU stattfinden, sonst verschlafen wir den Anschluss. Wenn das nicht gemacht wird, dann glaube ich, kommen immer mehr die kleinen Gruppierungen der anderen Parteien, wie jetzt zum Beispiel die neu geschaffene Linke, dass diese immer stärker werden und die großen Parteien immer mehr verlieren.
Es ist Zeit, wieder mal einen neuen Wind zu spüren, würde ich sagen.
In den Parteigremien ist die Stimmung freilich anders. Zwar kommt dort vielen der erzwungene Rücktritt von Edmund Stoiber durchaus gelegen, doch Gabriele Pauli als dessen Nachfolgerin an der Spitze der CSU, das, meint der Kreisvorsitzende von Freising, Hans Süßbauer, gehe nun gar nicht. Dazu fehle der Fürther Landrätin nicht nur das Format, sondern auch die nötige politische Erfahrung.
Das ist eine selbsternannte Kandidatin, die hat keiner gerufen. Und ich denke auch, es wird immer ein paar Stimmen geben, die sagen, jawohl, brauche mich zwischen den anderen beiden nicht entscheiden, nehme die Pauli. Aber ich nehme sie nicht als ernsthafte Konkurrentin an.
Die Ausmachung laufe klar zwischen Erwin Huber und Horst Seehofer, meint auch der Passauer Politologieprofessor Heinrich Oberreuter. Zwar habe Gabriele Pauli die Partei kräftig durchgeschüttelt, aber auf dem Parteitag Ende September spiele das keine Rolle mehr. Dort gelten andere Gesetze.
Es werden am Parteitag die Delegierten wählen. Die Delegierten sind das Eingemachte, das Eingefleischte der Partei. Das sind die Leute, die sich draußen in der Region hinstellen und selber oft, Disziplin üben und eigene Meinungen und Positionen und Ansichten zurückstellen, um die Geschlossenheit der Partei zu zelebrieren. Und die werden nicht Frau Pauli wählen, die seit Januar eigentlich auf Ego-Trip ist, die sich nicht rückkoppelt, die wirklich alleine auf eigene Rechnung, eigenes Risiko kandidiert. Ich gehe mal davon aus, sie wird auf dem Parteitag 20 bis 30 Stimmen kriegen und das wird es dann gewesen sein.
Dass ihr Aufstand in der CSU so enden wird, ahnt auch Gabriele Pauli in Straubing. Das könne sie wegstecken, sagt sie. Siege habe sie in den 18 Jahren als Landrätin schließlich schon viele gehabt. Und wer kämpfe, müsse auch verlieren können. Aber dann muss sie weiter. Zu ihrem Publikum, Hände schütteln, Autogramme geben, wie das eben so ist bei einem Star auf Abschiedstournee.
Das war ein Dossier von Ursula Hötzeler und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Annelies Tennisch und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.